Hat Alfred Maidorn seine Meinung bezüglich Water geändert? Heute erfahren wir es in dieser Sendung. Willkommen zu Maidorns Meinung. Und hallo Alfred.
Ja, Meinungen kann man ändern.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir schauen auf den Gesamtmarkt und diverse Einzeltitel, eben unter anderem Water. Vorher aber ein Wort hierzu. Du hast eine Sonderstudie geschrieben, die wir hier sehen, aus deinem Maidorn-Report heraus. Wie kommt man an diese und was geht es genau?
Also da habe ich meine Meinung nicht geändert, da werde ich sie auch nicht ändern, dass tatsächlich neue Energie wirklich eine Jahrhundertchance ist. Wir haben eine große Energietransformation, die größte in der Menschheitsgeschichte, hin zu Erneuerbaren, hin zu Batteriespeichern und weg von fossilen Brennstoffen. Und deswegen habe ich mal mir 5 Aktien ausgesucht, die davon sehr stark profitieren werden. Kursgewinne möglich zwischen 300 und 1.000% auf Sicht der nächsten 5 Jahre. Diese Studie ist exklusiv für meine Reportleser. Die bekommen die oder haben sie schon bekommen. Und wer sie haben möchte, der sollte einfach den meine Report ein 3-Monats-Abo bestellen und dann gibt es diese Studie sofort mit dazu.
Also wer jetzt zugreift bei diesem 3-Monats-Abo beispielsweise von Maidorn Report,
genau.
Der kriegt
bei einem Jahresabo natürlich auch.
Aber. Sowieso. Okay, genau. Also Abonnent werden, dann bekommt man die Sonderstudie. Jetzt schauen wir auf den Gesamtmarkt. Wir sprechen über den Gesamtmarkt. Du hattest ja, oder wir hatten im Juni darüber gesprochen, das könnte der Tiefpunkt gewesen sein. Vielleicht startet damit der Bullenmarkt.
Jetzt haben wir das Tief zumindest getestet. Also wir haben gestern unter dem Schlussstand von Juni geschlossen beim S&P 500. Das ist ja eigentlich so der Marktbreite, der wichtigste Index, den sich auch die meisten Experten anschauen. Intraday im Tagesverlauf waren wir damals noch ein bisschen tiefer. Also wir sind jetzt quasi exakt auf dem Tief, wenn man so will, plus minus ein paar Pünktchen. Und jetzt ist die große Frage, hält's oder hält's nicht? Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Auf jeden Fall ist jetzt doch dann klar, dass das hier wohl eben doch nur eine Bärenmarkt-Rallye war. Ich hatte gehofft, es ist vielleicht doch der Beginn eines neuen Bullenmarktes, aber das war jetzt doch das zu viel Zinsangst, zu viel Inflation und vor allen Dingen auch zu harte Äußerungen vom US-Notenbankchef. Das hat diese Aufwärtsbewegung nicht nur gekillt, es hat sie sogar komplett wieder ausradiert. Und jetzt ist wirklich die Frage, hält's oder hält's nicht? Nach wie vor, die Stimmung ist extrem schlecht. Also das spricht dafür, dass es nicht viel weiter runtergeht. Aber die Frage ist, wo soll jetzt die Hoffnung herkommen? Das ist auch nicht so ganz einfach. Also es ist schwierig und da sind Prognosen fast unmöglich im Moment.
Sind zu viele ungelöste Probleme oder Probleme, die sich auch nicht auf einen kurzen Zeitraum jetzt großartig und schnell ändern werden. Man sieht dasselbe Bild beim Dow Jones, der auch auf Tiefs von 2020 gefallen ist.
Der ist sogar unter das Tief deutlich drunter gerutscht und notiert jetzt auf einem Mehrjahrestief. Ist jetzt auch, was hier noch nicht erreicht war, diese 20% vom Hoch, die haben wir jetzt beim Dow Jones auch erreicht. Also jetzt ist der Index auch in einem Bärenmarkt. Also keine guten Nachrichten. Überhaupt nicht, aber wie gesagt, die Hoffnung ist so ein bisschen, dass die Absicherungsquoten sind auf Rekordhoch, die Leerverkaufsquoten sind extrem hoch. Also das alles spricht jetzt nicht dafür, dass der Markt jetzt in eins durchrutscht, sondern dass es sicherlich auch erstmal wieder zu einer Erholung kommen könnte.
Du bist ja, das ist kein Geheimnis, ein Optimist eher, was das angeht, ein Bulle. Trotzdem, man hört ja schon
ein bisschen Skepsis raus. Ja, wird natürlich irgendwann schwierig. Ich meine, die Realität sieht nun mal ein bisschen anders aus. Aber, und das ist das große Aber, es ist ja nicht so, dass alle Aktien gleichmäßig fallen. Das sieht jetzt bei den Indizes so aus. Aber zurück zum Bereich Erneuerbare oder neue Energie, wie ich es nenne, da ist dann auch Batterie drin, da sind Rohstoffe drin, also Lithium allen voran. Diese Aktien sind extrem gut gelaufen in diesem Jahr. Einige sind sogar kurz vorm Rekordhoch oder haben jetzt in der letzten Woche Rekordhochs gemacht. Und wer auf diesen Bereich sich fokussiert, das mache ich in meinem Report, da kann man, glaube ich, auch durch diese Krise ganz gut durchkommen. Also Stockpicking ist jetzt wichtiger als in Aufwärtsmärkten, in denen alles steigt.
Und wir schauen auf diese Branchen, die du angesprochen hast, Lithium, erneuerbare Energien, gleich noch auch im Verlauf dieser Sendung. Vorher aber noch mal ein Wort zum Bitcoin. Die 20.000-Dollar-Marke, die pendelt seit Monaten quasi um diese Marke drumherum. Denkst du, da könnte sich bald auch ein Ausbruch nach oben oder unten ergeben?
Ja, nach oben oder unten, genau.
Aber
das ist auch schwierig, aber es ist zumindest, das ist jetzt mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Der Bitcoin läuft ja seit einiger Zeit sehr stark parallel zum Aktienmarkt. Er läuft sogar so ein bisschen vorne weg. Und wir waren jetzt ja wieder bei 19.000, sogar unter 19.000 vor einigen Tagen. Und jetzt sind wir wieder über 20.000. Man sieht hier diesen kleinen Haken nach oben. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, dass auch der Aktienmarkt zumindest jetzt erstmal wieder vielleicht ein, zwei Tage mal nach oben geht. Wir hatten jetzt 5 Tage am Stück fallende Aktienmärkte, auch beim Bitcoin, auch während der anderen Kryptos, sehr schwache Kurse. Und da ist eine Erholung wirklich überfällig, zumindest mal kurzfristig. Aber nach wie vor, das wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis der Bitcoin sich für eine Richtung letztendlich entscheidet. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es eher die nach oben sein wird als nach unten. Aber das wird sich eben auch zeigen. Also,
siehst du den Bitcoin als Inflationsschutz? Ist ja so eine Diskussion, die einen.
Wenn es ein Inflationsschutz wäre, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Also kommen wir gleich noch zum zweiten Inflationsschutz, der nicht funktioniert. Also der Bitcoin hat sicherlich nicht funktioniert als Inflationsschutz. Also das ist es definitiv nicht, sondern es ist einfach eine Spekulation, die leider sehr stark korreliert mit dem Aktienmarkt. Es wäre schön, wenn das mal ein bisschen anders laufen würde, aber im Moment ist es wirklich so, es steigt und fällt alles mit dem Aktienmarkt. Das sehen wir jetzt gleich auch noch.
Ja, genau. Wir schauen auf Gold.
Das habe ich nämlich tatsächlich mal übereinander gelegt. Der S&P 500, das ist die schwarze, orangene Kurve, klar. Und das schwarze ist Gold. Und da sieht man ganz schön, als der Krieg in der Ukraine losging, da ist der Goldpreis gestiegen, der Aktienmarkt gefallen. Da hat dieser Hedge wunderbar funktioniert, diese Absicherung durch Gold. Aber seitdem laufen Gold und Aktienmarkt parallel. Und das ist nicht schön, vor allem für die Leute, die gedacht haben, mit Gold bin ich auf der sicheren Seite. Klar, man hat ein bisschen weniger verloren mit Gold als mit dem Aktienmarkt, aber das ist jetzt auch nicht das, was man damit eigentlich erreichen wollte. Gold auch auf einem Mehrjahrestief. Also funktioniert auch nicht als Inflationsschutz. Aber, und das ist die gute Nachricht, man könnte jetzt das auch umdrehen und sagen, Mensch, wenn Gold als eigentlicher Inflationsschutz nicht läuft, dann ist es mit der Inflation ja vielleicht doch gar nicht so schlimm. Und Gold läuft ja vorneweg, wie auch, sehen wir gleich noch, der Ölpreis. Und diese Inflationsindikatoren deuten eigentlich darauf hin, dass diese Inflationsgeschichte vielleicht doch schon eher wieder vorbei ist, als die meisten denken.
Dass der Höhepunkt dann zumindest erreicht ist und wir dann fallende Daten sehen in den nächsten Monaten. Du hast Öl angesprochen, schauen wir da drauf. Der Sorte Brent in dem Fall ist auf ein 9-Monatstief heute Morgen gefallen.
Ganz erstaunlich. Unter dem Niveau von vor Kriegsbeginn, und da haben wir ja diesen Spike gesehen, jetzt nochmal, dann nochmal einen Anstieg im Sommer. Und seit Juni fällt das Öl, wie viele andere Rohstoffe auch. Und das sind Indikatoren, die darauf hindeuten, dass tatsächlich die Inflation dann auch irgendwann runterkommt. Ist ja logisch, wenn die Rohstoffe fallen, dann wird es auch durchschlagen irgendwann auf die Verbraucherpreise. Und das ist eine ganz gute Sache. Das Öl hat ja die Inflation besonders angeheizt. Und da bin ich mal gespannt, ob vielleicht sich die Notenbank auch mal diese Charts anschaut und dann vielleicht doch ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt.
Werden wir weiter beobachten. Jetzt ist es soweit. Wir sprechen über Einzelwerte und müssen auf Warta und wollen auch auf Warta zu sprechen kommen. Wir standen Monate, Jahre gefühlt hier, haben immer wieder darüber gesprochen. Du hast auch hier unverbesserlicher Optimist, hast ja deine Meinung auch immer gut begründen können, warum du das für unterbewertet hältst, den Wert. Jetzt gab es am Freitag Neuigkeiten. Die Prognose fürs dritte Quartal wurde komplett gekappt, fürs Gesamtjahr auch. Man hat nicht mal eine Aktualisierung bekannt gegeben.
Genau, und das ist eigentlich das Allerschlimmste, dass man die Prognose rausgenommen hat fürs Gesamtjahr. Man hat sie ja vor einigen Wochen gesenkt. Jetzt gibt man gar keine Prognose mehr, und das ist natürlich das Allerschlimmste, wenn man den Markt so in der Unsicherheit lässt und man sagt einfach, ja, wenn wir soweit sind, dann geben wir eine Prognose. Das geht so nicht. Warta hat ja schon einige Male komische Sachen oder nicht gerade sehr aktionärsfreundliche Sachen gemacht. Die letzte Warnung kam am Wochenende. Jetzt hat man am Freitagnachmittag sich dazu entschlossen, diese Meldung rauszubringen. Also das ist alles nicht gut, aber das Allerschlimmste ist tatsächlich, dass jetzt, also sagen wir mal so, Warta hatte drei Standbeine. Das eine war das Kerngeschäft mit den Mikrobatterien, was nicht mehr sehr wachstumsstark war, aber immer noch ganz solide. Dann die Elektroauto-Fantasie. Und als drittes eigentlich das allgemeine Anlegervertrauen. Jetzt ist es so, Elektroauto-Fantasie hat man lange nichts gehört. Die Gespräche laufen seit über einem Jahr mit den Autoherstellern. Da gibt es jetzt auch berechtigte Zweifel, ob das überhaupt noch was wird. Ist wirklich schwierig. Man hätte ja wenigstens mal eine Wasserstandsmeldung abgeben können. Jetzt ist das Kerngeschäft auch noch in Gefahr. Also Aufträge verschieben und höhere Kosten, das sind alles so, ja, ich will nicht sagen Ausreden, aber das hört man doch oft, und meistens kommt dann noch was nach. Es muss ja was nachkommen, es wird eine neue Prognose irgendwann geben, aber diese Unsicherheit ist schon gewaltig. Und das Dritte ist, das allgemeine Anlegervertrauen ist natürlich jetzt auch komplett verspielt. Also viel schlimmer hätte man es gar nicht machen können. Und jetzt wird es natürlich schwer. Warum sollte die Aktie jetzt weiter steigen oder wieder steigen? Da kommen noch negative Nachrichten hinterher. Ich glaube nicht, dass jetzt Warta vom aktuellen Niveau noch mal massiv fallen wird. Ich meine, die Aktie hat sich ja innerhalb von wenigen Wochen mehr als halbiert. Aber eine kräftige Erholung ist vor diesem ganzen Hintergrund, man hat so viel Vertrauen zerstört, es wird Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, das wieder aufzubauen. Das ist unangenehm und ich habe jetzt in meinem Report, warte, an dem Tag, also am Freitag, als diese Meldung kam, zum Verkauf gestellt. Es blieb mir fast gar keine andere Wahl. Irgendwann muss man auch mal sagen, jetzt reicht's mal. Es wäre ja schön gewesen, die Transformation von den kleinen Batterien zu den großen, nur die kam nicht in Gang und jetzt fällt auch noch das Kerngeschäft weg oder es fällt nicht weg, aber es stellt sich doch sehr schwierig. Da offensichtlich hat man starke Konkurrenz auch bei den Apple Earpods bekommen, dass Samsung SDI da in das Geschäft noch reingeht. Also da hat man noch einiges versäumt und man hat diesen Wechsel nicht schnell genug vollzogen. Und das fällt einem jetzt auf die Füße.
Du hattest ja so eine Deadline im Kopf, bis Ende des Jahres sollte es mal News zu der Elektrogeschichte geben.
Eigentlich ist es schon
jetzt ist
Ende. Ich meine, wir haben jetzt September und ich glaube, die Gespräche gingen letztes Jahr im Oktober los. Es ist jetzt fast ein Jahr rum und da muss irgendwas schiefgelaufen sein, anders lässt sich das kaum noch erklären. Es ist natürlich bitter, jetzt bei 40 Euro zu sagen, es ist doch nichts geworden, aber man muss Aktien auch eine Chance geben. Vielleicht hat man Warta oder habe ich Warta zu viele Chancen gegeben, das kann durchaus sein, aber es gibt auch viele Geschichten, ich erinnere an Tesla, da gab es auch viele schlechte Nachrichten 2019, 2018 und es hat sich bezahlt gemacht, eine Aktie festzuhalten. Nur irgendwann, wenn dann so eine Horrormeldung kommt, wie jetzt am Freitag, dann muss man nochmal sagen, okay, dann ist es halt doch nichts.
Mich hat es auch überrascht, dass man selbst das dritte Quartal die Prognose kommt, nicht aktualisiert hat. Ich meine, das geht nur noch sieben Tage.
Das geht eigentlich nicht. Also da hätte man eigentlich schon, da hätte man eine Prognose abgeben müssen. Aber, und das wird wahrscheinlich der Grund sein, die wird wahrscheinlich so schlecht sein, dass man sie nicht gegeben hat. Mhm. Und das ist genau das, was jetzt auch die Aktie weiterhin ausbremst. Da kommt noch was nach, das ist sicher. Die Frage ist nur, wie schlimm es wirklich wird. Und für mich ist das Allerschlimmste eigentlich das Thema Elektroauto, großformatige Batteriezellen, dass man da nicht vorankommt. Ja. Und da hat er mal wesentlich noch das Kerngeschäft, aber jetzt ist halt alles schlecht.
Also du hast gesagt, du hast es zum Verkauf im Meilen Report jetzt.
Ja, und ich kann jetzt auch wirklich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, kaufen oder verkaufen, kann man hier nur verkaufen sagen, es gibt so viele andere gute Aktien, zu dem wir gleich noch kommen, auch aus diesem Batteriegeschäft. Ja. Sehr schade.
Abschließend, wie gehen wir denn mit der Aktie in Zukunft hier um? Wirst du sie trotzdem ab und zu dabei haben?
Ja, natürlich, oder das ist ja immer noch eine sehr beliebte Aktie, also beliebt jetzt in Anführungszeichen, also sehr beliebt im Sinne von wird viel gehandelt. Und natürlich wird es bei Warta auch jetzt extreme Kursbewegungen geben, demnächst. Jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe, aber es wird wieder sowohl da oben als auch nach unten, spätestens wenn dann die Prognose kommt. Ja. Also das spannend wird es allemal. Nur diese ganz große Story, die ich und andere auch gesehen haben, die ist, ich will nicht sagen vorbei, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass die jetzt noch passiert.
Dann wenden wir uns jetzt positiverem zu. Du hast es gerade schon quasi angeteased. Freyr Battery, da ist eine Aktie, die in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Freude bereitet hat. Wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, was hat denn für diesen extremen Kursanstieg
gesorgt? Ja, vieles. Man hat Fortschritte gemacht bei der ersten Fabrik, die man ja gerade baut in Norwegen. Die erste Gigafactory, dann gab es, man hat die eigenen Prognosen angehoben und dann gab es hinten raus, das war so der letzte Spike, nochmal einige Kaufempfehlungen allen voran. Morgan Stanley, die das Kursziel 26 ausgegeben haben, das Bullenkursziel, glaube ich, über 60 oder 60 Dollar. Das ist natürlich alles toll und das ist auch gerechtfertigt, denn Freyr Battery macht im Prinzip das, was Warta auch längst hätte machen können, tatsächlich groß werden, Gigafactories planen, große Batterieproduktionen aufbauen und und da sieht man auch, das funktioniert. Und Freyr will ja ganz groß werden, man möchte eines Tages im Jahr 2030 einer der größten Batterieproduzenten der Welt werden mit 200 Gigawattstunden. Dann wäre man wirklich einer der größten der Welt. Und dann, wenn das alles so klappt, nochmal, dann haben wir hier sogar vom jetzigen Niveau aus eher sowas wie ein Verzehnfacher. Mhm. Wie gesagt, das ist immer noch sehr riskant, weil es kann immer noch was schiefgehen. Die Technologie funktioniert zwar, aber wer weiß, ob sie auch im großen Stil funktioniert. Man muss die Finanzierung für die nächsten Gigafactories zusammenbekommen. Aber entscheidend wird eigentlich sein, wenn die erste Gigafactory erstmal steht, so in gut einem Jahr wird es soweit sein, dann ist eigentlich auch klar, dass man das hochskalieren kann. Und wenn das alles funktioniert, dann sehen wir spätestens in einem Jahr schon deutlich höhere Kurse als jetzt. Also tolle Geschichte und funktioniert. Klar, man sieht starke Ausschläge in beide Richtungen, aber der Trend ist ziemlich deutlich
steiler. Dann schauen wir auf Juniper. Auch da ist der Trend im Grunde unverkennbar. Wobei, von den Tiefs in der vergangenen Woche hat man sich schon wieder ein bisschen lösen können. Es gab deutliche Aufschläge zwischenzeitlich. Gasumlage wackelt etc. Wie geht man mit Juniper um?
Das ist eine Zockeraktie. Das ist jetzt wirklich vogelwild, weil eigentlich ist der Wert, ich will nicht sagen null, aber Juniper, das Kerngeschäft, ist im Prinzip weg. Man ist fast komplett verstaatlicht. 1% halten demnächst dann noch die normalen Aktionäre. Man ist total verwässert. Gut, am Gewinn kann man eh nicht teilnehmen, weil es keinen Gewinn mehr gibt. Jetzt hat es ein bisschen Hoffnung gebracht bei einigen Aktionären, dass diese Verstaatlichung nicht ewig andauern soll. Aber man kann davon ausgehen, dass es einige Jahre werden. Also darauf zu spekulieren, ist auch schwierig. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie ist von unter 2 jetzt wieder auf fast 5 gestiegen. Also hat sich weit mehr als verdoppelt. Aber wie es jetzt weitergeht, wir sind jetzt übrigens wieder vor dem Niveau, als die Verstaatlichung bekannt gegeben worden ist, auch ganz interessant. Also da jetzt noch drauf zu springen, halte ich auch für sehr gefährlich. Aber wer Daytrading macht, herzlich willkommen. Das ist sicherlich eine der Aktien mit den stärksten Bewegungen auch in den nächsten Tagen und Wochen. Aber für Langfristanleger sicherlich nichts oder als Investment uninvestierbar.
Dann schauen wir vielleicht auf Werte, die da eher in Frage kommen. Verbio hat Zahlen vorgelegt fürs abgelaufene Geschäftsjahr, gebrochenes Geschäftsjahr 21/22. Rekordergebnis hat man erzielt.
Ja, über 500 Millionen operative Gewinn. Das ist wirklich stark. Gewinn mehr als verdreifacht. Ich sag vorneweg, ich bin kein Freund von Biokraftstoffen, weil klar, Verbio betont ja auch immer, man macht extrem viel Kraftstoffe aus Stroh, aber man nimmt eben auch Raps und Getreide, das man extra dafür anbaut. Also insoweit ist das ein bisschen schwierig, diese Geschichte ist jetzt nicht so meine Welt, aber die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Auch wenn man jetzt in diesem Jahr und im neuen Geschäftsjahr, was jetzt ja gerade beginnt, nur noch 300 Millionen verdienen wird, also deutlich weniger, das ist immer noch über den Erwartungen. Die letzten 12 Monate waren halt außergewöhnlich gut, aber es geht auch sehr profitabel weiter. Insoweit auch die Reaktion nachvollziehbar, die Aktie doch kräftig im Plus, war sogar schon ein bisschen kräftiger im Plus, glaube ich. Aber für mich jetzt kein Investment, weil, wie gesagt, ich bin kein Freund von Biokraftstoffen. Da gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Elektroautos.
Oder vielleicht den nächsten Wert. Energiekontor ist hier vor kurzem erst in den S-DAX aufgestiegen. Jetzt gibt es eine Erstbewertung von Stifel, dem Analysehaus. Die sagen,
heißen kaufen. Sind die wirklich Stifel? Ja.
Da sind wir wieder bei der, wie spricht man Dinge aus, gell? Da sind wir beide irgendwie so ein bisschen.
Ja, kann aber schon sein, aber Stifel, naja, wurscht.
Wer es mit Sicherheit weiß, gerne uns informieren,
gerne,
in die Kommentare schreiben. Kursziel 126 Euro, das weiß ich zumindest.
Genau, das ist sportlich, ist nicht das höchste Kursziel. Einen Tag, also gestern, hat Hauck das Kursziel 136 bestätigt, aber da sieht man mal, wie viel Potenzial die Analysten hier noch sehen. Sehe ich übrigens auch, Energiekontor ist sicherlich einer der ganz großen Gewinner dieser neuen Energieausrichtung. Man installiert Solar- und Windparks, vor allen Dingen Windparks, betreibt sie teilweise auch selbst, kommt so also auch in den Genuss der hohen Strompreise, die zwar irgendwo oben gedeckelt werden, aber der Deckel ist so weit weg, dass man bis dahin noch richtig kräftig Geld verdienen kann. Und natürlich ist die Nachfrage nach Solar- und Windparks extrem groß. Ich kann noch mal erinnern an meinen Solarinstallateur, der, wenn man jetzt eine Solaranlage haben will, erst frühestens Mitte oder im Frühjahr 2024 die aufs Dach bekommt. Also da ist einiges in Bewegung. Und vielleicht noch ein Zitat, es ist jetzt sogar im Gespräch, die Mehrwertsteuer wegzunehmen oder fallen zu lassen für Solaranlagen. Und dann hat er gesagt, dann gibt es nochmal einen richtigen Tsunami an neuen Nachfragen. Also da bewegt sich einiges und Energiekonto ist mittendrin. Und mich wundert es eigentlich, dass die Aktie nochmal so weit gefallen ist auf unter 80. Es gab dafür überhaupt keinen Grund. Jetzt ist man wieder auf dem richtigen Weg. Heute 11%, also diese Kaufempfehlung hat doch richtig Schub gebracht, muss man mal sagen.
Also haben die Anleger dem Analystenhaus, das wird es nicht nochmal sagen, offenbar Vertrauen geschenkt. Wir schauen auf Encavis. Warum präsentiert sich denn der Wert so schwach in den letzten Tagen?
Ja, der Chart sieht ähnlich aus wie bei Energiekonto, nur der letzte Zacken nach oben fehlt. Es fehlt halt noch eine Kaufempfehlung, vielleicht an der Analysten mal los. Verstehe ich nicht so ganz tatsächlich. Es sind viele Aktien im erneuerbaren Energienbereich in den letzten Tagen. Gut, mit dem schwachen Gesamtmarkt ist das schon zu erklären. Aber doch, diese Stärke ist so ein bisschen rausgenommen worden, aber sie kommt auch genauso schnell wieder. Und Encavis als hauptsächlich Solarparkbetreiber ist natürlich auch da mittendrin in der Revolution, Transformation, wie immer man das nennen will. Und das sehe ich als willkommene Gelegenheit, eine tolle Aktie wirklich auf einem sehr günstigen Niveau nochmal zu bekommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch ähnlich wie bei Energiekonto nochmal einen Schub gibt und man kann auf Kaufempfehlungen quasi warten.
Dann schauen wir jetzt.
Hier kriegt man sie sofort.
Jetzt schauen wir auf BYD. Seit vergangenem Freitag haben wir ja offiziell Herbst. Die Aktie befindet sich aber weiterhin im Winterschlaf.
Und das seit Sommer. Ja, aber warum? Es kommt auch wieder Frühling nach jedem Sommer. Mhm. Ist so. Das hier ist ja die BYD-Delle, die Buffett-Delle, da kam ja dann in zwei Schüben zwei Buffett-Verkäufe. Seitdem gab es keinen Verkauf mehr von Warren Buffett. Er hat jetzt 1,4% seiner Position verkauft. Wir haben gestern Abend noch drüber gesprochen, das macht wirklich keinen Sinn. Also entweder verkaufe ich gar nichts oder ich verkaufe zumindest 10% oder 20% oder die Hälfte oder gar alles. Wenn er alles hätte verkaufen wollen, hätte er sicherlich in dem Takt weitergemacht, alle paar Tage die Meldung zu geben, wie der Aktien verkauft. Das ist jetzt ausgeblieben, also wahrscheinlich oder ziemlich sicher ist er wohl jetzt durch, was immer dieser Verkauf sollte. Insoweit dürfte es dauert immer ein bisschen, bis dieser Schock, den dann viele hatten, weg ist. Ich habe es ja damals schon gesagt, BYD hängt nicht mehr so an Buffett, wie es vielleicht noch vor 5 oder 6 Jahren waren. Mittlerweile hat das Unternehmen so viel positive Nachrichten selbst erzeugt, ist die Nummer 1 bei Elektroautos weltweit, expandiert nach Europa, morgen gibt es die Präsentation dazu. Also da gibt es so viele positive Sachen, dass das eigentlich relativ schnell vorbei sein sollte. Vielleicht, und das glaube ich so ein bisschen, dass viele jetzt denken, haben immer noch so ein bisschen Respekt und warum hat er denn jetzt verkauft? Aber wenn der Kurs erstmal wieder so ein bisschen anzieht, ich glaube, dann geht es auch ganz schnell, dass wir zumindest dieses Niveau wieder erreichen. Aber da ist ja eigentlich, also seitdem ist ja wieder vieles Positives passiert. Wir müssten eigentlich tatsächlich eher hier oben stehen als da unten. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis das Vertrauen da zurückkommt. Es sei denn, Buffett verkauft doch nochmal, was ich wirklich nicht glaube. Das würde jetzt überhaupt keinen Sinn machen. Wie gesagt, es gibt so viele gute Nachrichten. Jetzt kommt man massiv nach Europa. Man ist in der Batterietechnologie führend, ist der zweitgrößte Batterieproduzent in China. Also ich könnte jetzt 20 Sachen aufzählen. Und es fehlt nur noch, dass der Aktienkurs das mal auch nachvollzieht.
In dieser Woche endet der Oktober, sind wir gespannt, ob sie wieder Rekorde erzielen konnten in Sachen Auslieferungszahlen.
Kann man davon ausgehen. Also das ist alles andere würde schon sehr überraschen.
Okay, schauen wir auf Livent. Da sind wir jetzt in der Lithiumbranche, die wir auch zu Beginn erwähnt haben. Oder du. Gibt auch einen neuen Analystenkommentar. Piper Sandler hat mit Kaufen den Wert gestartet, $42.
Genau, das Kursziel finde ich jetzt ein bisschen schwach. Das sind ja gute 30%. Da ist sicherlich mehr drin. Mein Kursziel ist dann doch deutlich höher. Die Aktie, ich habe es, glaube ich, letztes Mal gesagt, das sah nach dem Ausbruch nach oben aus. Jetzt sind wir erstmal nach unten raus. Auch Livent hat erstaunlich verloren in der Marktschwäche in den letzten Tagen. Aber auch das sehe ich als Kaufchance, denn der Lithiumpreis ist nach wie vor auf Rekordhoch. Bei Livent ist dieser hohe Preis noch nicht annähernd in den Kursen drin. Und man expandiert ja auch. Man hat ja in die Hälfte des ehemaligen Nemaska-Gebiets gekauft, das man jetzt in Produktion bringen will 2025. Man hat also profitiert doppelt vom steigenden Preis und dann auch noch von der Kapazitätsausweitung in den nächsten Jahren. Und das ist in der Aktie überhaupt noch nicht drin.
Also kann man jetzt den Rücksetzer als, wenn man
absolut, das ist, möchte. Ich glaube, das ist jetzt wirklich bei vielen Aktien aus dem Bereich neue Energie. Darum nochmal der Hinweis, diese Studie, sehr interessant, genau jetzt. Das jetzt vom Timing her ist das gar nicht schlecht. Klar, alle Aktien müssen wir Luft ablassen, aber dieser extreme Trend, der wirklich über Jahre anhalten wird, der wird sich auf Livent auswirken. Denn Lithium ist ja nicht nur gefragt für Elektroautos, sondern ganz wichtig ist Lithium natürlich auch für die großen Batteriespeicher, für Solar- und Windparks. Dieser Markt wird wahrscheinlich sogar noch größer als der Lithiummarkt für Elektroautos. Also da ist viel Luft noch nach oben. Und Livent hat noch nicht mal das nachgeholt, was wir jetzt schon an Preissteigerung gehabt haben. Also insoweit ist das doppelt gut.
Aber nur der Vollständigkeit halber, es sind andere 5 Werte als jetzt zum Beispiel Livent.
Genau, Livent ist nicht mit dabei. Es ist ein anderer Lithiumwert dabei, neuer Lithiumwert, den ich hier auch noch nie erwähnt habe. Der übrigens interessanterweise, ich habe gerade dieses Nemaska-Gebiet angesprochen, was bei dem Livent sich die Hälfte gekauft hat, eines der aussichtsreichsten Lithiumprojekte überhaupt. Und der neue Lithiumwert in der Studie ist direkt an diesem Gebiet dran, außenrum. Und da kann man davon ausgehen, dass das auch ähnlich gut werden könnte.
Also tatsächlich exklusiver Content, den du jetzt nicht hier oder du nicht hier preisgibst. Sonst wird das Ganze auch wenig Sinn ergeben. Standard Lithium, letzter Wert für heute. Auch weiterhin schwach.
Ja, schwach hat sich ja jetzt so ein bisschen, aber das ist natürlich nur eine Mini-Erholung. Da ist so ein bisschen das Problem, es ist sehr ruhig geworden ums Unternehmen. Es gibt keine Nachrichten mehr und ich habe jetzt nochmal mit dem Management auch sprechen können. Es ist so ein bisschen problematisch, dass der Vorstand so ein bisschen Respekt hat, tatsächlich auch vor den Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben worden sind, die alle sich in Luft aufgelöst haben, aber dennoch, man hat so ein bisschen jetzt, will sich erstmal ruhig halten. Man arbeitet im Hintergrund aber extrem weiter an seinen Projekten, an den Machbarkeits- oder besser gesagt an den Wirtschaftlichkeitsstudien. Wie teuer der Produktionsaufbau wird, da ist dann im ersten Halbjahr 2023 mit Ergebnissen zu rechnen. Auf dem Niveau ist die Aktie wirklich extrem günstig, muss man ganz klar sagen, mittlerweile wieder weit unter einer Milliarde. Und wenn man die beiden Projekte, die man hat, oder das eine hat man ja komplett, das andere anteilig an Lanxess, also wenn man die halbwegs konservativ bewerten würde, dann ist man da schon bei weit über 2 Milliarden. Also das ist sicherlich jetzt ein Niveau, was hochinteressant ist. Klar, es ist eben noch kein Produzent, daher entsprechend spekulativer als zum Beispiel Livent. Aber eine spannende Geschichte auf dem Niveau auf jeden Fall.
Also das war's. Dann war der letzte Wert. Hier nochmal der Hinweis auf die Studie. Hier unter dem Video werde ich das Ganze auch verlinken, damit man dann auch direkt dahin kommt. Das war's. Dankeschön für deine Einschätzungen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.